Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz. Der Pudel
und der Kern. Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und des verstärkten Nachdenkens. Hallo Albert.
Hallo Jan.
Wir sitzen heute mal wieder im schönen Haus der Weisheit und wollen uns einem Thema widmen, über das ich in letzter Zeit aufgrund eines eher traurigen Anlasses verstärkt nachgedacht habe. Wie du weißt, mein Vater ist leider vor kurzem verstorben nach längerer Krankheit und ich hatte in dem Zusammenhang halt viel Gelegenheit, darüber nachzudenken, welche Rolle denn so die Eltern im eigenen Leben spielen, welche Rolle man selber als Elternteil einnimmt, wie man mit seinen Kindern unterwegs ist. Und mir ist immer klarer geworden, dass Eltern und das Elternsein eine viel stärkere Bedeutung haben und man sollte mir überlegen, wie stark man drüber nachdenken soll, dass man nicht verkrampft, weil es ja eben so ist, dass man als Elternteil einen riesen Einfluss auf seine Kinder hat. Die eigenen Eltern haben einen wahrscheinlich viel mehr geprägt, als man sich das so klar macht. Und deswegen wollten wir heute einfach mal darüber sprechen, wie diese Rolle des Elternseins oder auch die Rolle des Kindseins, also solche Themen wie Erziehung, aber eben auch, was schulde ich meinen Eltern, wie verhalte ich mich meinen Eltern gegenüber, das wollen wir heute mal vertiefen. Und an dich die Einstiegsfrage, welchen Stellenwert hat denn für dich das Elternsein, das Vatersein in deinem Leben? Ist das auf gleicher Ebene wie das Philosophsein?
Ja, vielleicht sogar auf noch einer höheren, denn die zwischenmenschlichen Beziehungen, die liebenden Beziehungen sind vielleicht das Wichtigste in einem Leben überhaupt. Von daher freue ich mich, Vater sein zu können und habe diese Aufgabe sehr gerne übernommen und fühle mich bis zum heutigen Tage erfüllt und glücklich damit, auch wenn nicht alle Stunden mit den Kindern glücklich verliefen. Erziehungsarbeit kann manchmal auch schwierig sein, aber es erfüllen, was es mir gegeben hat, sie wachsen zu sehen. Ich war teilweise auch halb alleinerziehender Vater, so nenne ich das immer, das, also als ich mich von der Mutter meiner ersten Tochter getrennt habe, die Tochter war da 4, dann hatten wir eine Vereinbarung, das ist die Hälfte der Zeit bei mir, die Hälfte bei der Mutter. Und da hatte ich also genügend Gelegenheit, ganz im Dialog mit meiner Tochter Erziehung, ohne dass es von außen was reinkam oder noch einer mitgesprochen hatte, Erziehung zu probieren. Ich habe sehr viel dabei gelernt. Ich glaube, ich habe auch vieles meiner Tochter geben können. Und es war eine wunderschöne Zeit. Und das Ergebnis, die ist jetzt 25 Jahre alt, ich bin sehr glücklich damit. Ja, habe mir natürlich auch viele Gedanken gemacht. Erziehung ist ein ganz zentrales Thema auch für die Weisheitslehre und praktische Philosophie, weil letztlich es ja auch geht, wenn man glücklich leben will, muss man sich selbst erziehen. Und das ist die Voraussetzung, wenn man das selbst gut kann, dass man auch andere einigermaßen erziehen kann.
Aber siehst du es denn tatsächlich als eine Art Erziehung? Also du gibst vor, wie es läuft im Hause Kitzler?
Um Gottes Willen, also man muss auf die Eigenart des Kindes Rücksicht nehmen, man muss ihm Wurzeln und Flügel geben, es muss selbst wachsen und es soll kein Abbild werden. Man muss eher aufpassen, dass es nicht zu viel von einem übernimmt, denn das tut es schon automatisch schon. Willst du einen selbstständigen Menschen erziehen, musst du eher noch einmal die Nabelschnur abschneiden und alles dafür tun, dass das Kind selbstständig wird und in der Eigenart bestärken, es so annehmen, wie es ist und eher skeptisch darauf schauen, wenn sie Dinge imitiert oder so nachmacht. Mhm. Also ich war ein bisschen skeptisch, als die große Tochter Philosophie studiert damit anfing. Aber nach 2 Semestern hatte ich sie überredet, dass sie was anderes studiert. Nein, das hat sie selbstständig gemacht. Und dass sie dann Interesse für hat, das ist Erbgut, das finde ich auch gut und das ist auch sehr wichtig, das freut mich, aber studieren braucht sie es nicht.
Also es ist eigentlich im Zusammenspiel mit den eigenen Kindern so ähnlich wie mit anderen Menschen auch, oder? Alles, was die praktische Philosophie für das Zusammenleben unter den Menschen auf Augenhöhe, Zugewandtheit, ein festes Wertesystem zu haben, Alles das gilt auch im Umgang mit Kindern oder mit den eigenen Kindern, oder?
Ja, das gilt. Aber es muss dann angewendet werden auf sie. Und außerdem kannst du ihnen nicht sagen, wie sie, also du kannst ihnen nur Hilfestellung leisten. Sie müssen das ja selbst in sich vollbringen. Das kannst du natürlich aus deinen eigenen Erfahrungen gut machen. Ich finde, das Allerwichtigste bei der Erziehung ist, man erzieht durch seine Persönlichkeit, durch sein Vorbild, nicht durch die Dinge, die du sagst. Das war mir immer klar. Und so wie ich lebe, so wie ich ihr vorlebe, in ihrem Angesicht lebe, mich verhalte, das ist der wichtigste Bestandteil der Erziehung. Da muss man sehr auf sich achten. Man gibt dann auch den Entwicklungsstand seiner Persönlichkeitsentwicklung, gibt man weiter. Das ist wie die Karma-Lehre. Ne? Was man aufgearbeitet hat, das kommt dem Kind zugute. Was man nicht aufgearbeitet hat, damit muss sich das Kind auch weiter rumschlagen. Die Inder hatten ja so eine Vorstellung, dass in seinem Leben lädt man Karma auf. Und das gibt man weiter an die Generation. Und jede Generation versucht, etwas vom schlechten Karma abzubauen, bis man dann irgendwann mal das Rad der Wiedergeburt stillstehen hat und man nicht mehr wiedergeboren wird. Das war die Vorstellung davon. Aber der Gedanke, dass man seinen Entwicklungsstand weitergibt und seine Erfahrungen, wenn man etwas aufgearbeitet hat, gibt man auch den Kindern weiter. Das ist sehr wichtig. Also insofern, die Selbstkultivierung, Persönlichkeitsentwicklung an sich selbst ist auch eine Verantwortung, wenn man Kinder hat, gegenüber den Kindern. Denn so weit wie du kommst, so gut wird deine Erziehung sein.
Ich glaube, es geht ja auch sehr stark um das Thema, wie viel, auch da das Thema loslassen, wie viel Freiheit kann ich meinen Kindern gewähren, wie viel Zutrauen habe ich, dass sie selber ihre Grenzen erkennen oder selber die Notwendigkeit, sagen wir mal in meinem Fall von Physik zu lernen oder auch andere nicht schulische Themen. Also gar nicht nur immer alles vorgeben und ganz enge Grenzen setzen und die Ziele definieren, sondern es geht auch da um Freiheit und Individualität, die man gewährt. Ne?
Ja, ganz wichtig. Man muss ein Urvertrauen in ihn schaffen, indem man es liebt und so annimmt, wie es ist und ihm immer ständig vermittelt, so wie du bist, bist du gut und so bist du angenommen und so liebe ich dich. Dann aber musst du dafür sorgen, dass sie Flügel bekommt, also dass sie Urvertrauen, das sind die Wurzeln, die müssen fest sein, aber dann musst du dafür sorgen und darauf achten, dass sie sich selbstständig entwickelt, dass sie Prägungen von außen wie von dir selbst ablegt und als solche erkennt und insbesondere darauf achten, dass du nicht mit deinen Vorstellungen ankommst, wie man richtig zu leben hat und das auf das Kind projizierst und das gilt für viele Glaubenssätze, die gehen so automatisch, denkt man auch, die sind auch fürs Kind gut und prägt sie dem ein. Und da muss man sehr vorsichtig sein, also immer wieder quasi sagen, also ich halte das für richtig, aber vielleicht täusche ich mich. Also dieses, ich weiß, dass ich nichts weiß, das Sokrates, ist in der Erziehung an bestimmten Stellen auch ganz wichtig. Also irgendwo muss ich Direktiven geben, gerade wenn es klein ist, dann es hat vieles zu lernen, womit es sich selbst schädigen würde, wenn es es nicht gelernt hat. Also da muss man dann auch eine gewisse Strenge haben, ist sehr wichtig und darf sich auch von der Liebe nicht dazu verleiten lassen, alles durchgehen zu lassen. Man muss ihm Orientierung geben. Ohne Orientierung kommt das Kind nicht klar. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt musst du auch dafür sorgen, dass es sich findet und sich entfaltet, so wie es ist. Goethe sagte mal, beklagte sich mal darüber, wie viele Eltern, sagte der mal, verkennen das Wohl ihrer Kinder und sind für ihre dringenden Empfindungen taub. Also man muss da rein hinhorchen, wen habe ich da vor mir und ich muss ihn wachsen lassen und dann gucken, was dabei rauskommt und darf da nicht mit meinen Vorstellungen dazwischen funken. Meine Werte kann ich ihm anbieten, die muss ich diskutieren, aber auch selbst die zur Diskussion stellen.
Verstanden sich denn dann die Philosophen auch als Lehrer für ihre eigenen Kinder oder haben sie eher an ihre Schüler gedacht, wenn sie solche Prämissen formuliert haben?
Ob sie an ihre Kinder gedacht haben, das ist interessant. Also da habe ich sehr wenig zu gefunden. Also es gibt eine Menge Philosophen, die Kinder hatten, aber wie sie ihre Kinder erzogen haben, dazu habe ich sehr wenig gefunden, ob das gut war. Aber in ihren Schriften haben sie immer wieder darauf Wert gelegt und sie wussten sehr wohl, dass frühkindliche Prägungen und die Prägungen in der frühen Kindheit ganz entscheidende Bedeutung haben für die weitere Entwicklung des Kindes und deshalb ist allerhöchste Sorgfalt darauf zu verwenden, wie man Kinder erzieht, in welchem Umfeld man sie aufwachsen lässt. Und da gibt es richtige ganze Bücher drüber. Interessant, wenn auch nicht nachahmenswert, als Platon seinen Idealstaat entwarf im Buch Der Staat, seinem Hauptwerk, da ging er sogar so weit, dass er in Kenntnis der Schwächen der Eltern, dass die eben nicht alle weise sind und deshalb auch nicht alle gut erziehen, gemeint hat, es sei besser, sie von den Eltern früh wegzunehmen und sie den weisen Lehrer gleich zu übergeben als Kleinkind, damit sie nicht später mit irgendwelchen schlechten Prägungen zu kämpfen haben. Tatsächlich, und das ist die Wahrheit daran, leiden viele Menschen unter falschen frühkindlichen Entwicklungen oder Prägungen, die von ihren eben unvollkommenen Eltern, wir sind alle unvollkommen, sie aufgebürdet bekommen haben als große Hypothek. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor dafür, dass Menschen vielleicht im späteren Alter Schwierigkeiten haben oder nicht glücklich leben oder unzufrieden sind oder bestimmte negative Affekte, Ängste, Sorgen, Neid oder Gier oder Karrieresucht, Ehrgeiz entwickeln, weil sie da irgendetwas zu kurz gekommen ist oder schiefgelaufen ist in der frühkindlichen Prägung. Ich gebe ja viele Einzelberatungen. In den allermeisten Fällen sind die Wurzeln der Probleme in der Frühkindheit zu suchen. Das wusste also Plato und dachte, das müsste man wegnehmen. Natürlich geht es nicht so, weil Kinder brauchen Bezugspersonen, die möglicherweise auch familiär mit Liebe und Verbundenheit da. Er ist dann später auch davon ab. In seinem Spätwerk hat er einen realistischeren Entwurf des Staates gemacht. Da kommt das nicht mehr drin vor. Aber der Gedanke eigentlich, ja, man muss sie davor beschützen, die kleinen Kinder, dass Eltern eben Fehler machen in der Erziehung. Aber es geht leider. Ich weiß, ich finde keine Lösung dafür, denn man kann den Eltern die Kinder nicht wegnehmen.
Umgekehrt, ich würde sagen, man muss ja auch aufpassen, dass man sich nicht so unter Druck setzt. Es geht auch eher um einen natürlichen Umgang mit den Kindern. Klar, ne? Und klar. Dass man nicht ständig denkt, mache ich das richtig, mache ich das falsch? Also ich glaube, auch da muss man schon so ein bisschen Bauchgefühl, Intuition walten lassen.
Ja, wenn man das so machen würde, dann würde man als erstes schon mal prägen mit Ängsten. Ja, wenn man selbst den Ängsten vorlebt, hoffentlich mache ich das richtig.
Übervorsichtigkeit.
Dann kriegt das schon mal, das ist die erste Prägung, die das Kind mitkriegt. Nein, natürlich muss man eine Lockerheit, eine Leichtigkeit wahren. Das ist auch ein Vorleben von einer Lebensweise. Ich habe meinen Kindern beispielsweise immer gerne eingestanden, wenn ich Fehler gemacht habe, wenn ich mich habe gehen lassen, wenn ich mal ausgerastet bin. Das waren mir ganz wichtige Momente, weil jetzt kann ich dem Kind beibringen, wir sind alle schwache Wesen, wir sind alle mit Fehlern behaftet. Auch dein Vater, den du so sehr liebst, der ist auch kein Gott. Das war mir ganz wichtig, dass ich den Kindern diese Erfahrung mitgeben konnte. Und manchmal war ich froh, wenn ich einen Fehler gemacht habe oder mich entschuldigen musste beim Kind, weil das öffnete eine wichtige Dimension. Denn manchmal stellen dich ja da auf ein Podest, wenn es gut ist, und dann kopieren sie alles. Und am Ende haben sie keine Flügel, um selbstständig zu werden, weil sie dich so sehr lieben oder verehren, dass sie da in deine Fußstapfen treten. Das ist nicht gut.
Ja, ich glaube, meine Söhne wiederum haben keine allzu idealisierte Vorstellung von mir, aber gut, aber zumindest haben wir ein entspanntes Verhältnis, glaube ich. Darum geht es ja auch so ein bisschen. Wir müssen, glaube ich, auch aufpassen, dass jetzt hier nicht zwei so Typen so tun, als wäre das alles ganz einfach und als wüssten sie, wie es geht. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin weit davon entfernt, jetzt hier Erziehungsratschläge geben zu wollen oder zu können. Das ist das, was ich eben meine. Es ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, die Balance zu finden zwischen Pädagogik und Anspruch und Leichtigkeit. Also eigentlich viel schwerer als Erfolg im Beruf ist Erfolg im Umgang mit Kindern, glaube ich, zu haben.
Man muss es da so machen und kann es auch nur so machen, wie man mit sich selbst umgehen sollte. Auch selbst sollte man sich nicht so in der Persönlichkeitsentwicklung so unter Druck setzen. Also alles das, worüber hier wir reden, hat ja einen Bezug zur Persönlichkeitsentwicklung. Aber ich bin weit davon entfernt, den Hörern zu empfehlen, sollten die jetzt von morgens bis abends Philosophie betreiben und sich mit ihrer Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Nein, auch da ist eine Leichtigkeit, eins nach dem anderen, sich nicht übernehmen, nur daran denken, dass da etwas ein Potenzial ist, das man entwickeln kann und ab und zu ein bisschen daran arbeiten. Und so sollte man wohlwollend, liebend, schwächend annehmen, so wie man mit sich selbst umgeht, sollte man auch mit den Kindern umgehen. Und dabei ganz wichtig, eine gewisse Leichtigkeit, Natürlichkeit versuchen zu bewahren. Aber auch nicht verkennen, wenn man da Fehler hat und die dann auch macht, und dann muss man das auch thematisieren. Aber ein Tipp, Jan, du sagst, wir wollen hier keinen Tipp geben. Ein Tipp würde ich doch gerne geben. Also was schön war, weil als das Kind ganz klein war, ich bin früh aufsteher und die Mutter hat immer etwas länger geschlafen. Dann habe ich es dann morgen immer gepackt, am Wochenende, Kinderwagen, sind wir in den Grunewald gefahren. Und dann habe ich sie da geschoben in den Morgenstunden und habe gesungen. Ich habe also mehr alte Volkslieder, hatte ich mir aufgeladen quasi, also habe ich mir wieder angeguckt und auch die Melodien rausgesucht und habe da ständig gesungen. Erstens hat mir das gut getan zu singen, wer singt sonst nicht? Und ich glaube, das war sehr gut fürs Kind. Erstens ist sofort immer eingeschlafen und hat er doch gut geschlafen. Aber ich glaube, was Besseres kann man dem Kind nicht tun, als es stundenlang in den Wagen rumschieben und zu singen. Und manche Lieder kennt die als 25-Jährige noch, die sie damals gehört hat.
Kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Gesangsqualität an, glaube ich.
Ne? Nein, aber überhaupt nicht. Nein, das eben nicht, sondern okay. Nur, dass du singst, dass du aus deinem Herzen singst, dass sich bemühen. Tatsächlich, jetzt Spaß beiseite, wir finden bei Konfuzius, Aristoteles und bei Plato ganz wichtiger Hinweis, wie entscheidend es ist, richtig entscheidend sagen die, dass man die Kinder sehr früh mit Musik beschäftigt, ihnen beibringt, Rhythmus und Harmonie, ein Gefühl dafür. Sie werden das verinnerlichen und später auf alle Einschätzungen und alle Lebensgestaltungen übertragen. Die musikalische Ausbildung ist von ganz, ganz wichtiger Bedeutung. Das war jetzt keine musikalische Ausbildung, die ich dem Kind habe angedeihen lassen, aber die frühe Erfahrung. Und ich glaube, es war gut.
Ich hätte es ja sogar eher unter das Thema Verbindung zum Kind halten und aufbauen subsumiert, ne? Dass man darüber Resonanz erzeugt, indem man sich mit ihm beschäftigt, sei es, dass man es besingt oder mit ihm spricht. Und das ist halt deutlich wichtiger, als selbst beim Kinderwagenschieben aufs Handy zu schauen. Da ist halt heute die Gefahr in der Hektik, dass man gar nicht dazu kommt, diese Verbindung aufzubauen, weil man in E-Mails steckt oder im Termindruck und so weiter.
Ja, da muss man aufpassen. Also man braucht sich nicht von morgens bis abends mit dem Kind zu beschäftigen. Habe ich auch nicht getan. Ich habe meinen Lebensweg gegangen. Aber die Zeit, in der man sich mit dem Kind beschäftigt, Quality Time, da sollte man 100% da sein. Man sollte immer diese Momente suchen, wo man ganz fürs Kind da ist und jetzt nicht an sich denkt und fürs Kind etwas tut. Das ist ganz wichtig. Dann kann es sehr wenig Zeit sein, die man mit dem Kind so in dieser Intensität verbringt. Das braucht nicht viel zu sein, aber die müssen intensiv sein. Und noch einmal zum Singen im Kinderwagen. Es ist quasi eine doppelte Resonanz. Du sagst das recht, es geht um Verbundenheit vor allen Dingen. Es ist ein doppeltes Resonanzerlebnis. Erstmal spürt es die Verbundenheit zwischen Vater, der schiebt mich, der betreut mich, der wacht über mich, der lässt mich hier schlafen und fährt mich in die schöne Natur und in die gute Luft. Und natürlich, indem man singt, kommen da tatsächlich auch noch Schallwellen in Resonanz bei dir selbst und bei dem Kind. Also eine doppelte Resonanz, die du vertiefst mit deinem Kind.
Ich habe noch einen Punkt, dass ich das Gefühl habe, auch gerade in der Erziehung ist Authentizität oder das Authentischsein in seiner Mitte bleiben. Es gibt ja eine neue Familienkonstellation, man wird Vater, Mutter, aber dass man sich darüber auch nicht komplett verändert, nur weil man jetzt eben nicht mehr der jugendliche Jan Liebold ist, sondern der Vater Jan Liebold eben oder Ehemann, also dass man da sich nicht jetzt komplett in eine neue Rolle, die auch von irgendwelchen externen Glaubenssätzen oder Erwartungen oder sowas geprägt ist. Also, dass man da versucht, auch authentisch in seiner Mitte zu bleiben
als Vater. Das ist mit das Wichtigste, was du dem Kind vorleben kannst. Deine Wahrhaftigkeit und deine Authentizität. Und ich habe viel Wert darauf gelegt, dass ich mein Leben genauso weiterführe wie vorher. Klar, man muss da mehr Zeit verbringen, Essen machen und Windeln und auch Zeit verbringen. Ja, aber ansonsten haben mich meine Töchter so bekommen, wie ich bin. Und es ist ganz wichtig, sich da nicht zu verbiegen. Selbst in der Sprache habe ich das. Ich habe die wie sehr früh schon wie einen Erwachsenen genommen. Ich habe genauso gesprochen wie zu einem Erwachsenen. Nicht diese typische Kindersprache, die manchmal so, ja gut, für ganz Kleinkind sind, habe ich das vielleicht auch gemacht. Aber dann so ab 3, 4, 5, so habe ich mit denen gesprochen wie zu Erwachsenen. Auch richtig ernste Themen angesprochen und sie auch nicht vor manchen allen Seiten des Lebens bewahrt, also nicht nur sich selbst authentisch geben, wahrhaftig sein, das ist das Wichtigste, was man denen vorlebt. Hier ist ein Mensch mit seinen Stärken und seinen Schwächen und mit seiner Identität, der sich nicht verbiegt, der an das glaubt, was er erkannt hat und seinen Weg geht, ein stimmiges Bild ihm gibt. Das ist das Wichtigste, was man dem Kind mitgeben kann. Das, finde ich, ist außerordentlich wichtig. Das sollte man unbedingt darauf achten.
Wenn wir jetzt an dieses Thema Eltern denken, dann sprechen wir beide jetzt ja Schwerpunkt oder haben bisher schwerpunktmäßig darüber gesprochen, wie wir uns als Eltern verhalten und unsere Erfahrung dazu. Aber es gibt ja eben auch dieses Thema Eltern aus der anderen Perspektive. Also ich habe es gesagt, mein Vater ist leider gerade verstorben, aber ich konnte eben die letzten 5 Jahre, wo es ihm schon nicht gut geht, in meiner Rolle als Sohn und ihm gegenüber als Vater auch nochmal neu reflektieren oder das nochmal neu erleben. Also ich finde, da gibt es dann ja irgendwann so eine Art Kipppunkt, dass sich das verändert, einfach dieses Verhältnis, dass die Eltern dann irgendwann schwächer werden und man selber auch wieder zurückgibt, wie sie sich gekümmert haben oder dass man da eben einfach auch Verantwortung mit übernimmt, was zurückzugeben, ja, wo es dann eine neue Konstellation in der Eltern-Kind-Verhältnis gibt.
Ja, ich hielt das immer für sehr wichtig. Erstens Achtung und Respekt vor den Eltern, egal was sie gemacht haben. Sich zu innerlich zu befrieden mit den Eltern, auch egal, was sie gemacht haben. Sie haben auch Schädliches für einen gemacht, aber das zu verzeihen. Und in der Tat sah ich es immer so eine, auch etwas zurückzugeben für all das. Es ist nicht einfach, was man in den ersten Jahren zu leisten hat als Elternteil. Und das sollte man nie vergessen. Ich habe deshalb immer sehr viel Respekt vor diesem Ahnenkult in der chinesischen Philosophie oder in chinesischen Kultur auch gehalten. Und diesen Respekt vor den Eltern, das hat immer eine wahre Grundlage, einen tieferen Grund. Und ich glaube, den tieferen Grund darin zu sehen, dass Eltern immer, es sei denn, man wird als Kleinkind getrennt von ihnen, aber im normalen Verhältnis, dass Eltern immer ein Teil der eigenen Seele ist, ein ganz wichtiger Teil, den man auch nie ausschließen kann. Und von daher, wenn du in deiner Seele Frieden haben willst, wenn du zur Ruhe kommen willst, wenn du die Seelenkräfte harmonisch gestalten willst, ist es sehr wichtig, dass von dir aus ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern wiederbekommst, nachdem du, Camus sagte, die Eltern getötet haben, also in sich die Nabelschnur abgeschnitten hat, denn man macht ja eine Entwicklung. Man ist zuerst Abbild der Eltern, man nimmt alle Selbstanteile, mit denen man sein Ich aufbaut, nimmt man von den Bezugspersonen meistens die Eltern. Dann kommt die Befreiungsphase, du wirst ein Individuum, du merkst, dass, was ich da alles übernommen habe, da bin ich ja nur zur Hälfte ich und die andere Hälfte, die gehört mir gar nicht, das sind Fremdbestimmte, von denen muss ich mich befreien, wenn ich selbstständig werde. Das ist diese Rebellion, die wir alle kennen, und dann lehnt man die Eltern ab. Und das ist auch eine wichtige Phase, zu sich selbst zu kommen.
Also Selbstfindung und Distanz, die man aufbaut.
Unbedingt, ja. Also Camus, also ich sehr drastisch ausgedrückt, das war mir sehr einleuchtend, die Eltern in sich töten. Das heißt also, diese Prägungen, die nicht dein sind, die die Eltern automatisch dir mitgegeben haben, mit denen du dich aber gar nicht wohlfühlst, die musst du rauskriegen aus deinem. Das heißt selbstständig werden, ein eigenes Individuum. Und da muss man sich auch in einer gewissen Hinsicht von vielem lösen und verabschieden, was man aus dem Elternhaus bekommen hat.
Und die Eltern, müssen auch Verständnis dafür haben, ja, finde ich. Ne? Also dieses sich ablösen, das ist dieser Ablösungsprozess, der geht nicht gegen einen als Person, sondern es ist ein Entwicklungsstadium.
Sogar noch weiter, wir sprachen vorhin ja davon, den sollte man befördern. Das ist es, ihnen Flügel anzuerziehen oder also, dass sie bitteschön ihren eigenen Weg gehen und nicht einen imitieren. Aber dann ist man erwachsen, man hat seinen Weg gefunden, man hat sich, dann kommt man wieder, alles kehrt zurück zur Wurzel. Dann irgendwann, gerade auch wenn sie Hilfe brauchen, aber überhaupt, dass sie da sind, dann ist man bereinigt. Also hat man sein selbst gefunden, dann muss man sich nicht mehr absetzen von den Eltern und muss auch nicht mehr, dann ist man sein selbst, da kann man wieder zu ihnen zurückkehren. Und wichtig ist eben, dass Eltern immer ein Teil der eigenen Seele bleiben. Das heißt, also so tief gestörte Verhältnisse, dass man denen nicht verzeihen kann, sie nicht akzeptieren kann, ist immer ein ungelöster Konflikt in der eigenen Seele, eine offene Wunde. Gründe. Mhm. Die muss man vermeiden. Man kann nicht erzwingen, wenn es zu Auseinandersetzungen kommt oder zu Trennungen. Gibt es ja häufig so, dass man mit dem Vater oder Mutter nicht mehr spricht. Wer weiß, was sie auch gemacht haben. Man kann das nicht erzwingen, dass man da wieder ein harmonisches Verhältnis hat. Aber dass man von sich aus im Reinen ist, in seinem Verhältnis zu Vater und Mutter, das ist ganz wichtig. Und dass man vielleicht auch die Tür immer auffällt und immer bereit ist zu verzeihen und für die Eltern da zu sein. So ziemlich egal, sag ich mal so, was sie gemacht haben oder was da vorgefallen ist in der Kindheit. Das halte ich für sehr wichtig. Das ist notwendig, um selbst Frieden in sich zu haben. Da muss nämlich Frieden mit allen deinen Seelenteilen, mit allen Seelenkräften, die du nicht heraustreiben kannst aus deiner Seele, musst du sagen, ja, das ist ein Teil von mir, der Vater und die Mutter ist ein Teil von mir, sie leben in mir und ich habe mit denen abgeschossen, ich habe nicht alles übernommen, das fand ich auch gar nicht gut, aber ich kann verzeihen, sie haben mich gezeugt, sie haben mich großgezogen und sie sind auch nur Menschen, wer weiß, wie sie geworden sind. Bei mir war die Konstellation. So, unser Vater hat uns ganz alles andere als gut erzogen. Wir sind drei Brüder gewesen und hat schweren Schaden angerichtet, muss man wirklich sagen. Aber er selbst hat auch ein so schlimmes Schicksal gehabt, dass ich ihm dann nie böse war. Ich habe das einfach nur so erkannt und ich konnte dann auch offen zugehen und er war dann manchmal auch sehr streng oder auch eigentlich zugänglich, aber ich konnte damit umgehen, einfach so ein Grund Ehrfurcht oder Respekt oder er ist eben mein Vater und ohne ihn wäre ich nicht da und die ersten Jahre oder ja 10 Jahre, 18 Jahre irgendwie hat er auch dafür gesorgt, dass ich was zu essen hatte. Mhm. Und das da habe ich dann nie vergessen. Ich hatte dann auch keine Schwierigkeiten, obgleich ich mit den Problemen, die er bei mir verursacht hatte, innerseelisch sehr viel zu tun hatte, jahrzehntelang gekämpft hatte, habe ich ihm nie in keinem Moment einen Vorwurf gemacht und konnte, innerlich hatte ich auch keinen Konflikt mit ihm oder so, also in dem Sinne mit seiner Person.
Aber daran muss man natürlich auch arbeiten, denke ich. Ne? Da kommt man nicht einfach so hin. Also ich würde für mich so konstatieren, dass wir eigentlich ich und meine Eltern eigentlich ein sehr gutes Verhältnis hatten. Deswegen nochmal einen anderen positiven Punkt. Ich finde, was man als Eltern mitgeben kann, und da denke ich, waren meine Eltern erfolgreich, so eine Art Grundvertrauen. Also einerseits das Grundvertrauen im Verhältnis, also dass man weiß, egal was ist, welchen Mist ich gebaut habe, ich kann da hingehen und sie helfen mir, das wieder gerade zu rücken. Aber auch insgesamt so eine positive Haltung zum Leben mit dem Vertrauen, das wird schon werden oder das wird schon insgesamt sich gut ausgehen. Ich glaube, das hängt auch sehr stark davon ab, wie die Eltern mit einem interagieren eben. Und das ist jetzt was, wo jetzt eben meine beiden Eltern nicht mehr da sind, wo ich jetzt mal gespannt bin, ob das mein Grundvertrauen ins Leben irgendwie verändern wird oder so. Ich glaube nicht, oder ich denke, das ist ja was man dann fest eingepflanzt hat, aber es ist eben jetzt noch so frisch, dass ich mal gespannt bin, wie sich das verändert.
Nein, da wird sich gar nichts ändern. Das ist eingepflanzt in der Frühkindheit und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich sprach vorhin von Authentizität und Wahrhaftigkeit und Vorbild sein, aber genauso wichtig ist es, und das sind vielleicht die Hauptpunkte in der Erziehung, dass du dem Kind Urvertrauen in sich selbst gibst. Das heißt, liebst, annimmst, so wie es ist, ihm sagst, so wie du bist, bist du gut. Und in seinem So-Sein stärkt und nicht mit eigenen Zielvorstellungen oder das, was man in seinem eigenen Leben verpasst hat, dann ihm als Aufgabe aufbürdet. Also dieses Urvertrauen, es kommt aus dem Bauch, es wird getragen, es wird genährt, es war ein paradiesischer Zustand, wird in die Welt geschmissen, das ist erstmal schockhaft und dann musst du es in diesen Schock überwinden. Also als erstes Traumata musst du es so hegen und pflegen und lieben und ihm zu Zuspruch machen und schön, dass du da bist und gut, dass du da bist und schön, wie du bist und so, wie du bist. Das erzeugt Urvertrauen in den Frühkindlichen. Und daran hapert es häufig in der einen oder anderen Form vom einen oder anderen Elternteil und gibt massive Probleme im späteren Leben. Also ich deutete vorhin an, dass die allermeisten Probleme in der Persönlichkeitsentwicklung, finde ich, nach meiner Ansicht, die Erwachsene haben auf solche Fehlentwicklungen in frühester Kindheit zurückgeführt werden können.
Ich würde gerne zum Abschluss jetzt noch den einen Aspekt diskutieren. Hast du denn das Gefühl, oder wie siehst du es, hat man als Kind auch so eine Art Verpflichtung, sich zu kümmern und zurückzugeben? Weil es ist ja in der aktuellen Situation häufig nicht so ganz einfach. Sag mal, deinen Eltern geht es gesundheitlich schlechter. Du steckst selbst in familiären, beruflichen, finanziellen Zwängen und bist nicht völlig frei, dich jetzt ständig um deine Eltern, die vielleicht auch weit entfernt wohnen, zu kümmern. Wie siehst du dieses Verhältnis?
Also ich glaube ja, dass man so eine Pflicht hat. Das gilt erstmal aus dem objektiven Tatbestand heraus. Die haben dich 18 Jahre dann genährt, getragen, sonst wärst du gar nicht da, abgesehen davon, dass sie erzeugt haben. Da finde ich, hat man, um einen Ausgleich zu schaffen, Gerechtigkeit, dann wenn da Hilfe erforderlich ist, hat man das auch zu tun. Ich glaube aber tiefenpsychologisch, auch für sich selbst, ich glaube, man lebt nicht gut damit, wenn man dieses objektiven Tatbestand, wenn man dem nicht nachkommt, wenn man den aussperrt und wenn man da diese Hilfe nicht leistet. Ich glaube, man verletzt sich selbst damit und tut sich da keinen Gefallen mit, wenn man nicht mal gerade für Vater oder Mutter oder Familienangehörige da ist, wenn die Hilfe brauchen und man ihnen die Hand reicht und dann tatsächlich auch mal sagt, jetzt stecke ich mal zurück, jetzt fahre ich da mal nicht in Urlaub, sondern fahre zu den Eltern. Aber da gibt es auch eine Grenze. Also ich darf mich selbst auch nicht aufgeben oder ich darf mich auch nicht überfordern. Das geschieht häufig. Gerade in der neueren Zeit, wo die Menschen wesentlich älter werden als früher und häufig in Alterskrankheiten kommen, die wahnsinnige Hilfe und von außen bedürfen, damit sie überhaupt noch am Leben bleiben. Und manche Kinder aus der tief empfundenen Liebe opfern sich da auch auf und gehen rücksichtslos mit sich selbst um, für die Eltern. Also es gibt da ein Maß und eine Mitte, wo man als Kind dann auch sagen muss, ich bin ja auch noch da. Also man sollte da sein für die Eltern und tut. Das halte ich für sehr wichtig und auch für einen selbst. Und da muss man manchmal auch wirklich seine Interessen zurückstellen. Aber es gibt eine Grenze dafür. Man darf sich nicht krank pflegen, also oder in der Pflegearbeit sich krank machen. Und das ist ein wichtiger Faktor für psychische Krankheiten. Das hat man mal statistisch untersucht. Die Hauptursache von psychischen Erkrankungen und daraus folgenden körperlichen Erkrankungen ist nicht etwa Trennung oder so. Ganz am Platz 1 steht Fürsorge für Familienangehörige. Das verkürzt das Leben, verursacht vielen Menschen große Probleme, dass sie sich da aufopfern.
Wenn man sich überfordert,
meinst du? Ja, genau. Mhm. Ja. Ja. Und da muss man drauf aufpassen. Also ja, es gibt, finde ich, eine Pflicht, empfinde ich jedenfalls ganz tief so. Ich glaube, das hat damit was zu tun, dass es eben unsere Wurzeln sind und dass wir da sehr, sehr stark geprägt sind und uns immer im Grunde danach sehnen, zurück in den Mutterleib zu kommen, also mit den Eltern oder mit der Mutter wieder eins zu werden. Tiefenpsychologisch. Jedenfalls sind sie ein Teil von, der gepflegt werden muss und wenn er Hilfe braucht, darf ich den nicht allein lassen. Aber das hat eben auch Grenzen, also man darf sich da auch nicht selbst krank machen. Also muss man dann irgendwie Regelungen finden, dass man beiden Interessen, den eigenen wie den Eltern und der Pflicht, die man da empfindet und auch objektiv vielleicht hat, dass man dann einen guten Ausgleich findet.
Vielleicht ja so als Fazit für die heutige Folge würde ich mal festhalten, dass dieses gute und gelingende Zusammenleben zwischen den Generationen, also sei es eben du mit deinen Kindern, aber auch du mit deinen Eltern oder da bis hin zu deinen Großeltern, dass das, wenn einem das gelingt, dass das auch ein echt wichtiger Faktor sein kann für ein gutes Leben, dass man das Gefühl hat, man ist da im guten Fluss, im guten Austausch und dementsprechend hoch sollte man das auch priorisieren, da dran zu arbeiten, dass es auch tatsächlich so
vielleicht geht. Der Wichtigste. Was gibt es Wichtigeres als gute, gelingende zwischenmenschliche Beziehungen?
Mit deinem engsten Kreis letztlich.
Ja, ne? Ja. Also noch vielleicht noch Selbstwirksamkeitserfahrung, also dass man das entfaltet, was in einem angelegt ist, dass man selbst wächst und aufblüht. Aber diese zwei Dinge halte ich für mit die wichtigsten in einem gelingenden Leben. Zwischenmenschliche Beziehungen, Selbstwirksamkeitserfahrung oder die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit im Außen.
Okay, dann haben wir das entsprechend eingeordnet und sollten schauen, dass wir da weiter dranbleiben. Albert, vielen Dank. Danke euch fürs Zuhören.
Danke dir, Jan.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com